ARD.
Bevor wir einsteigen in die Welt der Pulver und Kapseln, zuerst habe ich eine gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft für euch. Obst und Gemüse in Deutschland sind offenbar weniger mit bedenklichen Rückständen von Pflanzenschutzmitteln belastet als früher. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat dazu einen Bericht vorgelegt zu mehr als 16.000 untersuchten Lebensmittelproben aus dem Jahr 2024.
Okay, also der Untersuchungszeitraum ist da schon ein bisschen her.
Ja, das stimmt, aber das sind die neuesten Daten, die dort aufbereitet wurden und vorliegen. Und sie zeigen, in der Hälfte der untersuchten Proben sind praktisch gar keine messbaren Rückstände gefunden worden. Mhm. Der Anteil von unbelasteten Proben, komplett unbelasteten, ist gegenüber dem Jahr davor um 10% gestiegen. Also es wird eigentlich immer ein bisschen besser, die Situation. Mhm. Und selbst da, wo Rückstände gemessen werden konnten, wurden bei häufig verzehrten Lebensmitteln die Grenzwerte wirklich nur sehr, sehr selten überschritten.
Und welche Lebensmittel liegen davon, also was die Unbedenklichkeit angeht?
Naja, es kommt ein bisschen auf die Sorte an, auf die Herkunft und, es wird dich nicht überraschen, die Art, wie sie angebaut wurden.
Also Bio-Lebensmittel sind wahrscheinlich weniger belastet.
Genau. Da wurden nur halb so oft Rückstände gefunden wie in konventionellen Produkten oder auf konventionellen Produkten. Außerdem waren Lebensmittel aus Deutschland am seltensten belastet, vor allem gegenüber denen aus Nicht-EU-Ländern. Bei Grapefruits und Kirschen gab es am häufigsten Auffälligkeiten. Grapefruits essen wir natürlich, zumindest die Schale, eigentlich nicht mit. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so dramatisch. Mangos sollte man vielleicht noch nennen und interessanterweise Grünkohl. Aber die gute Nachricht, alles, was wir wirklich oft essen, also Kartoffeln, Äpfel, Tomaten, da sah es tatsächlich ziemlich gut aus. Mhm. Und auch bei Spargel und bei Mais gab es nur sehr wenig Auffälligkeiten.
Schön.
Ihr hört Synapsen. In diesem Podcast gehen wir Gesundheitsfragen wissenschaftlich auf den Grund. Und zwar nicht nur Fragen, die uns Menschen betreffen, sondern, weil alles mit allem zusammenhängt, nehmen wir auch die Gesundheit der Natur und unseres Planeten in den Blick. Und noch was ist besonders an diesem Podcast. Wir gehen sehr in die Tiefe und gucken uns auch an, wie Forschungserkenntnisse überhaupt zustande kommen und wo sie an Grenzen stoßen. Neue Synapsenfolgen gibt es alle 2 Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns doch gern weiter. Ich bin Corinna Hennig und wir sprechen heute über ein Thema, das in den vergangenen Jahren geradezu explodiert ist. Ich bin mal durch die Drogerie meines Vertrauens gegangen und habe Fotos gemacht. Es gibt nämlich eine ganze Regalwand voller Pulver, Tabletten, Tropfen und Sprays mit allerlei Vitaminenzusätzen und so weiter. Ich zähle mal auf, was ich gesehen habe. Biotin, Carotin, Glucosamin, Kieselerde, Magnesium, L-Carnitin, Kollagen, Mönchspfeffer, Taurin, Aminosäuren Vital, Vitamin B-Komplex, Zink, Basenpulver, Ginkgo, Weißdorn, Hyaluron, Omega-3.
Wahnsinn.
Und nicht zu reden von den Regalmetern, Proteinshakes, Pulver und Riegeln im Supermarkt. Mit all dem hat sich, ihr habt sie eben schon gehört, meine Kollegin Jasmin Appelhans beschäftigt. Das Feld Nahrungsergänzungsmittel ist ganz schön divers, oder Jasmin?
Ja, das ist wahnsinnig divers. Also es gibt da alles Mögliche, hast du ja jetzt schon aufgezählt. Es gibt jetzt wohl auch einen neuen Trend, der im Silicon Valley verbreitet ist und auch zu uns rüber schwappt. Mhm. Da spritzen sich Leute Peptide, also das sind Moleküle, die aus Aminosäuren aufgebaut sind.
Wie Proteine ja auch eigentlich.
Genau, und nur dass Proteine längere Ketten mit Aminosäuren und auch häufig eine komplexere Struktur haben. Mhm. Peptide, die sollen auf etwas ominöse Art und Weise helfen, dass man sein Leben verlängern kann, so das Versprechen. Die Wirkung ist aber bei vielen Peptiden noch gar nicht klar.
Andererseits ist ja auch Semaglutid zum Beispiel ein Peptid. Mhm. Und das ist einer der Wirkstoffe in den Abnehmspritzen, wie Ozempic zum Beispiel, beziehungsweise in Medikamenten für Diabetespatienten.
Ja, also die können zum Teil schon eine drastische Wirkung und eben auch Nebenwirkungen haben.
Über das Thema Longevity haben wir hier in den Synapsen ja auch schon mal gesprochen. Ich habe mal nachgeguckt, Folge 127 war das. Mhm. Könnt ihr gerne auch jetzt noch mal reinhören. Aber sag mal, ist es denn wirklich so, dass immer mehr Menschen Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder ist das nur ein subjektiver Eindruck, weil ich vor diesem Regal davon so erschlagen war?
Es ist tatsächlich so. Also es nimmt tatsächlich zu. Drogerien und Apotheken in Deutschland haben zum Beispiel im Jahr 2020 gut 2,8 Millionen Euro mit Nahrungsergänzungsmitteln umgesetzt. Im Jahr 2025 lag der Umsatz schon bei gut 4,2 Millionen Euro.
Okay.
Also ist in 5 Jahren um die Hälfte gestiegen. Mhm. Und auch weltweit ist in derselben Zeit der Umsatz mit Vitaminen und Mineralstoffen um ungefähr 50% gestiegen. Also der lag im Jahr 2025 bei gut 31 Milliarden Euro
Wahnsinn.
Weltweit. Also Nahrungsergänzungsmittel sind insgesamt jetzt nicht ein riesiger, aber schon ein nicht ganz unbedeutender Markt, muss man sagen. Und wächst eben auch konstant weiter.
Und das Ganze wird ja gerade auch über die sozialen Medien ziemlich befeuert. Ich sag mal Stichwort Morgenroutine.
Mhm.
Da stellen sich mir immer schon die Nackenhaare auf, was manche Influencer sich da so jeden Morgen gefühlt stundenlang zusammenrühren. Wie sinnvoll das überhaupt ist oder ob Nahrungsergänzungsmittel womöglich auch gesundheitlich schaden können, darüber wollen wir natürlich auch reden. Aber wir haben verabredet, dass wir heute zuerst mal die planetare Gesundheit in den Blick nehmen. Also konkret zunächst mal die Frage, was dieser Hype für unsere Umwelt bedeutet.
Ja, und warum das sinnvoll ist, diese Frage zu stellen, kann vielleicht am besten eine der Expertinnen beantworten, mit der ich gesprochen habe. Lass uns doch mal kurz reinhören.
Ich habe Wasserwirtschaft studiert. Ich habe das auch ganz bewusst studiert und ausgewählt als Studienfach, weil mich die Lebensqualität, die wir mit Wasser verbinden, schon frühzeitig fasziniert hat. Und weil ich als Kind auch gesehen habe, dass wir in einigen Regionen, die wir hatten, Industriebetriebe Verunreinigungen durchgeführt haben in Oberflächengewässern, wo wir dann als Kinder auch nicht mehr spielen durften. Und das hat mich schon so getriggert.
Das ist Gudrun Winkler, die ist promovierte Verfahrenstechnikerin bei Hamburg Wasser.
Also dem kommunalen Trinkwasserversorger und Abwasserentsorger in Hamburg.
Ja, genau. Und ich habe mit ihr nämlich drüber gesprochen, inwiefern Behörden und die Forschung auch die Frage überhaupt schon auf dem Schirm haben, ob der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln eben Folgen für die Umwelt hat.
Mhm. Tatsächlich hatte ich auch direkt eine Assoziation, als wir gerade über den steigenden Absatz dieser Produkte gesprochen haben. Das Thema Umwelthormone zum Beispiel. Mhm. Ist ja auch noch gar nicht so lange im öffentlichen Bewusstsein. Also endokrine Disruptoren, wie es korrekt heißt, Weichmacher in Plastik und Kosmetik zum Beispiel, die in die Umwelt gelangen und gravierende Folgen für Pflanzen und Tiere haben können. Und auch da ist es ja so, es liegt für uns Laien nicht unmittelbar nahe, dass so winzige Spuren im Abwasser eine so große Rolle spielen können.
Ja, auch sowas wie Schmerzmittel oder Hormone von der Pille oder so. Ne? Also da gibt es ja jetzt inzwischen schon ein bisschen mehr Öffentlichkeit mittlerweile. Bei Nahrungsergänzungsmitteln hört man da aber nicht so häufig
was
drüber. Also da wird ab und zu mal darauf hingewiesen, dass vielleicht Bioprodukte besser sein können. Aber mir ist sonst so nicht begegnet, ob das überhaupt ein Problem für die Umwelt sein könnte. Und ich war deshalb neugierig und habe mich mal auf die Suche nach Antworten gemacht und dabei auch ziemlich viel darüber gelernt, wie man sowas überhaupt erforschen kann.
Das heißt, kann man das schon sagen, wir reden über ein Thema, das die Forschung womöglich noch gar nicht so sehr auf dem Zettel hat, aber vielleicht haben sollte?
Ja, das kann man so sagen. Und meine Recherche führt uns sowohl in die kommunalen Klärwerke als auch in Länder mit mangelhafter Nährstoffversorgung.
Mhm.
Und in dem Zusammenhang habe ich dir für später auch mal wieder was zum Probieren mitgebracht.
Ich habe es schon gesehen, du hast da so ein paar Döschen stehen.
Mhm.
Ich bin gespannt. Also, was man sich fragen kann, wie ist es bei Nahrungsergänzungsmitteln mit Rückständen in der Umwelt? Denn es werden nicht alle Vitamine zum Beispiel komplett vom Körper aufgenommen und bei einigen wird der Überschuss ausgeschieden.
Genau.
Vitamin C und B12, glaube ich, auch.
Genau.
Das ist ja zum Teil für uns auch sehr gut, weil wir so bestimmte Stoffe nicht überdosieren können. Aber was passiert denn mit solchen Stoffen dann in der Umwelt?
Ja, das wollte ich auch wissen und habe deshalb ja auch mit Gudrun Winkler von Hamburg Wasser gesprochen, die wir gerade schon gehört haben. Es ist ja so, dass solche Stoffe dann erst einmal ins Abwasser kommen. Und dann ist es deshalb vor allem für Klärwerke ein Problem. Und Gudrun Winkler hat ja gerade schon erzählt, wie sehr sie es als Kind schon geprägt hat, wenn Gewässer industriell verunreinigt waren.
Natürlich, weil man auch weiß, Wasser ist unsere wichtigste Ressource. Dieser ganzheitliche Ansatz auch zum Schutz, auch für die nächsten Generationen, ist das auch, was mich antreibt, auch in dem, was ich gerade mache.
Sie ist inzwischen bei Hamburg Wasser hauptverantwortlich für die sogenannte Spurenstoffstrategie. Mhm. Und Spurenstoffe sind dabei genau solche durch den Menschen verursachten Stoffe, die in ganz geringen Konzentrationen in die Gewässer und in die Umwelt gelangen.
Und was sagt sie? Was sind da hauptsächlich die Stoffe, die im Abwasser problematisch sind aus dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel?
Ja, damit kommen wir direkt auch schon zum Kern des Problems, denn darüber ist bisher noch nicht so viel bekannt. Also im Moment geht es vor allem um ein paar gute alte Bekannte.
Im Moment geht es vor allem um Süßstoffe. Es gibt sicherlich auch noch andere Nahrungsergänzungsmittel, die wir vielleicht gar nicht so im Schirm im Moment haben, die wir noch nicht monitoren können, weil wir noch nicht wissen, dass sie uns Probleme bereiten. Das ist auch immer ein Thema, dass man erstmal auf das Problem stoßen muss und es messen muss und messen können muss, um es auch verifizieren zu können. Aber im Moment haben wir ein sehr großes Thema mit Süßstoffen.
Okay, Süßstoffe kommen häufig in Proteinshakes vor, zum Beispiel. Haben wir am Anfang ja schon drüber gesprochen, ganz kurz, was da auch für einen Boom gibt.
Ja, aber die Süßstoffe kommen eben auch in Magnesium- oder Calcium-Brausetabletten vor, in Elektrolytdrinks oder in Vitamin- oder Fitness-Gummies und so weiter. Mhm. Also es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Nahrungsergänzungsmitteln mit Süßstoffen.
Mhm. Aber was ist denn genau das Problem mit den Süßstoffen? Ist das schon quantitativ relevant, also dass sie bei der Trinkwasseraufbereitung problematisch sein können?
Nein, also so viel ist da nicht drin. Mhm. Und also die stellen jetzt auch nicht unmittelbar eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar, okay, oder so. Aber sie bleiben halt eben auch in der Umwelt und das ist nicht egal.
Also das Hauptproblem ist, dass diese Stoffe schlecht abbaubar sind, dass sie stabil bleiben, auch in der Umwelt. Wenn sie einmal in der Umwelt sind, bleiben sie stabil. Sie reichern sich dadurch an und gelangen in die Grundwässer und müssen dann auch in der Trinkwasseraufbereitung wieder entfernt werden. Für die Mineralwasserhersteller ist das ein Riesenproblem, weil ja Mineralwasser natürlich gefördertes Wasser ist, was nicht behandelt werden darf. Und sobald man eine Behandlungsstufe einbauen muss, gilt es nicht mehr als Mineralwasser. Also das ist wirklich eine große Gefahr für natürliche Wässer, wenn das einmal in den Grundwässern ist. Und für die Umwelt weiß man bisher noch gar nicht genug, um letale, subletale Effekte in ihrer Auswirkung zu definieren.
Also es ist ja so, dass es viele auch Kleinstlebewesen gibt, die auch auf geringe Konzentration von bestimmten Stoffen dann reagieren. Es ist nur bei einem Bruchteil der Tiere zum Beispiel im Wasser überhaupt untersucht, was sowas wie Süßstoffe bei ihnen bewirken.
Mit welchem Ergebnis? Also was bewirken die? Sie hat eben von subletalen Effekten zum Beispiel gesprochen.
Also es gab zum Beispiel mal eine Studie, nach der schon mit gar nicht mal so einer hohen Konzentration am Süßstoff Acesulfam, das dazu führen kann, dass bei Karpfen die Lipide und Proteine im Blut, in der Leber, in den Kiemen, im Gehirn und in den Muskeln geschädigt werden.
Mhm. Das ist das, was sie mit subletal meint, genau. Also nicht unmittelbar tödlich, aber...
Genau, aber es hat schon Effekte auf die Gesundheit. Aha. Außerdem ist auch noch gar nicht klar, wie dann verschiedene Stoffe auch zusammenwirken können.
Das heißt, man hat bisher immer eher auf Einzelstoffe geguckt, wenn überhaupt, aber weniger darauf, was sie in Kombination mit anderen Stoffen bewirken können.
Ja, gerade auch bei Kleinstlebewesen, die jetzt nicht ein Karpfen sind oder so. Aber wenn die sich verändern, diese Kleinstlebewesen, dann verändern sich ja teilweise auch ganze Ökosysteme. Ne? Und deshalb findet das Gudrun Winkler auch einen wichtigen Punkt.
Dieses Grundsatzprinzip, was jetzt auch für die Süßstoffe erläutert hatte, das gilt natürlich für alle Stoffe. Sobald sie schlecht abbaubar sind, sobald sie stabil bleiben in den Prozessen, sich bioakkumulieren und in der Wasserphase quasi auch dann über die Klärwerke in die Gewässer kommen, ist es eigentlich immer ein Problem. Meistens sind das dann auch synthetische Stoffe und sobald die auch in großen Mengen eingesetzt werden, hat man auch immer diese Anreicher und Effekte, die dann auch in der Umwelt zu Problemen bekommen können.
Wenn man denn irgendwann feststellen würde, dass es da Stoffe gibt, die große Umweltprobleme verursachen, wie würde man die denn dann im Klärwerk überhaupt rausbekommen aus dem Wasser?
Also es gibt da wohl verschiedene Verfahren und man kann nicht ein Verfahren für alle Stoffe anwenden.
Okay, um also es kompliziert zu
natürlich
machen.
Natürlich. Es gibt da zum Beispiel die Möglichkeit, mit Aktivkohle zu arbeiten oder auch mit Ozon. Aber häufig kann dann ein Verfahren auch nicht alles von einem Stoff entfernen. Also nicht nur, dass es verschiedene Verfahren braucht, sondern es ist auch nicht alles raus dann zum Schluss. Und es gibt auch noch andere Probleme mit diesen End-of-Pipe-Verfahren, wie Gudrun Winkler sie nennt.
Schöner Begriff, End-of-Pipe. Also gemeint sind damit die Verfahren, die erst im Klärwerk ansetzen, am Ende der Verwertungskette. Sozusagen.
Genau, also wenn die Stoffe schon alle Phasen passiert haben und jetzt am Ende des Ausflussrohres angekommen sind.
Weil alle diese End-of-Pipe-Maßnahmen verursachen Ressourcenverbrauch, sie verursachen einen erhöhten CO2-Footprint Und wir kommen als Gesellschaft in ein Dilemma, was wir kaum auflösen können. Je mehr Stoffe wir einsetzen und in die Umwelt bringen, die wir hinterher mit Technik wieder rausholen müssen, umso mehr gefährden wir auch unsere Klimaschutzziele. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir holistische Ansätze ergreifen, dass wir schauen, welche Auswirkungen haben die Produkte, die wir kreieren, die wir einsetzen, damit wir dann eben auch unsere Nachhaltigkeitsziele wirklich echt und effizient und effektiv betreiben.
Also eigentlich unnötig Ressourcen, die verschwendet werden. Je mehr hochverarbeitete Produkte wir in die Welt bringen, umso mehr müssen wir hinterher auch wieder was dafür tun, um ihre Reste zu beseitigen.
Genau.
Ähnlich wie beim Plastik. Mhm. Da kann man jetzt aber natürlich trotzdem sagen, das ist halt die Perspektive eines Abwasserentsorgers auf die Situation. Wie sieht es denn aber in der internationalen Forschung aus? Gibt es da Erkenntnisse, welche Stoffe potenziell problematisch sein könnten?
Nein, also ich habe auch da quasi nur Studien zu Süßstoffen gefunden. Mhm. Also die Forschung scheint da sich insgesamt noch relativ wenig systematisch mit befasst zu haben, wie Nahrungsergänzungsmittel auf die Umwelt wirken, sowohl was die Produktion als auch was die Anreicherung in der Umwelt angeht.
Das heißt aber, um es nochmal genauer zu sagen, du hast auch keine Studien gefunden, die sagen, wir haben es untersucht und keine Wirkung gefunden.
Nein, also es kann natürlich sein, dass sowas dann in der Schublade verschwindet, genau, das weiß man natürlich nicht.
Kennt man aber aus der Forschung, genau, das Problem.
Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass da irgendwie groß publiziert wurde und das jetzt irgendwie groß bekannt gemacht wurde. Also das wird zum Teil auch von Forschenden selbst angemerkt. Es gibt da zum Beispiel eine ganz neue Studie von Forschenden von der University of California, Irvine in den Vereinigten Staaten. Und die haben darin erörtert, welche Rolle Nahrungsergänzungsmittel in Zukunft spielen könnten, wenn sich das Ernährungssystem durch den Klimawandel und die Biodiversitätskrise ändert.
Also wenn die Leute noch mehr Nahrungsergänzungsmittel.
Genau, genau. Und die schreiben darin genau das, dass es da halt noch kaum Forschung zu gibt, wie Nahrungsergänzungsmittel auf die Umwelt wirken und dass es da einen dringenden Forschungsbedarf gibt, falls sie tatsächlich zukünftig eine größere Rolle spielen sollten. Und Gudrun Winkler findet aber, dass eben weil wir noch nicht so viel wissen, es wichtig ist, da auch vorausschauend zu handeln.
Häufig ist ja das Problem auch, dass wir bisher noch viel zu wenig Forschung investieren in den vorausschauenden Umweltschutz, in den produktintegrierten Umweltschutz. Das heißt, wir setzen als Gesellschaft sehr viele Stoffe ein, die wir erst im Nachgang gut bewerten können und im Nachgang feststellen, da sind Probleme entstanden, die wir eigentlich so nicht wollten. Und unser Grundansatz muss sich eigentlich ändern, dass wir die Stoffe, bevor wir sie flächendeckend auf den Markt bringen, bevor wir sie großflächig einsetzen, dass wir in der Bewertung, der Lebenszyklusbewertung dieser Stoffe besser werden und die schneller und besser beurteilen können und dann auch schon vorausschauenden Umweltschutz betreiben können, bevor wir das Problem kreieren, was wir dann hinterher vielleicht nicht mehr in den Griff bekommen.
Okay, da ist gerade schon noch so ein Stichwort gefallen, das wir später nochmal aufgreifen müssen, Lebenszyklusbewertung. Aber erstmal müssen wir festhalten, du hast jetzt also noch auf weitgehend unbetretenem Terrain recherchiert. Das führt naturgemäß noch nicht besonders weit. Trotzdem würde ich gerne noch eine letzte hartnäckige Frage nachschieben. Was genau sind denn die Inhaltsstoffe jenseits von Süßstoff, die man sich da eigentlich wissenschaftlich angucken sollte, was zum Beispiel Stabilität in der Umwelt angeht, einzeln oder in Kombination? Also von welchen Zutaten reden wir?
Ja, und genau das ist eben noch nicht klar. Also das könnte alles Mögliche sein, was man jetzt auch noch nicht unbedingt auf dem Schirm hat. So, ne? Und gerade sowas wie die Peptide, über die wir anfangs gesprochen haben, die so oder auch nur in den Mengen nicht in der Umwelt vorkommen, können dann halt ein Problem darstellen.
Okay, also es ist das, was die Forschung manchmal die Unknown Unknowns nennt. Noch unbekannte potenzielle Probleme von noch nicht identifizierten Stoffen.
Mhm, genau.
Wenn wir also potenzielle Auswirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln auf die Umwelt in den Blick nehmen, dann muss man sich natürlich schon fragen, wie wichtig Nahrungsergänzungsmittel für uns Menschen überhaupt sind. Sollte man sagen, da sind zu viele Unbekannte drin, haltet euch lieber zurück, auch wenn euch dann was fehlt und ihr krank werdet? Oder eher, der Mensch an sich hinterlässt mit seiner Lebensweise nun mal Spuren und das Thema ist für viele in den sozialen Medien offenbar ja immens wichtig. Ich frage mal, vielleicht sogar bewusst ketzerisch. Haben die vielleicht recht, Jasmin? Sind wir eigentlich alle unterversorgt mit Vitaminen und so weiter?
Ja, das ist natürlich ein weiterer wichtiger Punkt, wenn man über die Umweltauswirkungen spricht. Also in sozialen Medien und in bestimmten Kreisen wird ja häufig so getan, als wäre es ganz wichtig, die Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen.
Das klingt schon so. Du sagst, das ist nicht so.
Ganz allgemein gesprochen, nein. Also es kommt natürlich drauf an, aber wann es wirklich wichtig ist, die einzunehmen, das kann zum Beispiel Martin Smollich ganz gut erklären.
Ah, den kenne ich. Martin Smollich ist ein sehr engagierter Wissenschaftskommunikator, finde ich. Der forscht am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Unter anderem auch viel zum Thema Nahrungsergänzung.
Genau. Und er erzählt auch ganz schön, wie er dazu gekommen ist.
Das hat sich historisch so ein bisschen entwickelt. Ich bin von Haus aus eigentlich Pharmakologe, also auch auf Arzneimitteltherapien spezialisiert und habe dann während der Arzneimitteltherapien bei vielen Patientinnen und Patienten erlebt, dass da Ernährungsproblematiken dazukommen, dass da auch Mikronährstoffproblematiken dazukommen, die in der normalen Medizin eigentlich gar nicht gesehen werden. Das ist der Fokus auf den Arzneimitteln. Und das ist einfach so, im Alltag sieht man oft, dass bestimmte Nebenwirkungen von Medikamenten verstärkt werden durch Mikronährstoffmängel oder umgekehrt, dass man bestimmte Nebenwirkungen verhindern kann durch Mikronährstoffe, durch Nahrungsergänzungsmittel. Und dann ist man natürlich auch ganz schnell im präventiven Aspekt, dass man sagt, wo kann man Nahrungsergänzungsmittel wirklich sinnvoll einsetzen, um die Erkrankung erstmal zu verhindern, bevor man Medikamente überhaupt braucht.
Okay, also er ist Ernährungswissenschaftler und er sagt, man kann schon viel durch Mikronährstoffe oder Ernährung idealerweise bewirken. Das klingt aber schon ein bisschen danach, als ob das nicht ganz unsinnig wäre mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Also nochmal konkret gefragt, was sollte man so allgemein vorsorglich nehmen und was nicht?
Ja, fangen wir vielleicht erstmal damit an, was man so alles nicht braucht.
Na gut.
Ja, das ist natürlich das Allermeiste eigentlich. Also was mir einfällt, was ja ganz weit verbreitet ist, ist Kurkumin zum Beispiel oder Brokkoli-Extrakt und Kollagen im Moment sehr gehypt, Resveratrol, Hyaluronsäure, so das sind gerade Sachen, die im Beauty-Bereich, Longevity-Bereich sehr gehypt werden, wo es überhaupt keine Daten gibt und wo es auch nicht plausibel ist, dass da ein Vorteil dafür da ist. Also das ist ein ganz großer Bereich. Daneben gibt es natürlich auch einzelne Erkrankungen oder Umstände, wo man sagen kann, dass Nahrungsergänzungsmittel, die immer Quatsch sind, also zum Beispiel bei starkem Übergewicht oder Adipositas, da gibt es ja Nahrungsergänzungsmittel, die als Fettburner irgendwie vermarktet werden, immer die Finger von lassen. Entweder ist das unwirksam oder das ist sehr, sehr gefährlich, weil da Substanzen beigemischt sind. Oder jetzt ist Erkältungssaison, in der Erkältungssaison Vitamin C, sehr, sehr populär, funktioniert aber nicht, ist Unsinn, da braucht man kein Vitamin C einzunehmen.
Okay, das mit Vitamin C ist aber schon sehr weit verbreitet, kann man sagen, ne?
Ja, und es gab da auch mal eine Studie zum Beispiel zu, die gezeigt hat, dass Vitamin C vorbeugend gegen Erkältung hilft. Die ist aber bei minus 20 Grad im hochalpinen Gebirge mit Gebirgsjägersoldaten gemacht.
Also unter Extrembedingungen.
Ja, genau. Und ist dann natürlich so nicht auf den Alltag übertragbar. Also wenn man nicht gerade unter diesen Extrembedingungen ist, dann braucht man nicht vorsorglich zusätzlich Vitamin C einzunehmen. Es gab da vor einer Weile auch mal eine Meta-Analyse vom angesehenen Cochrane-Netzwerk, die das untersucht hat. Und auch, ob wenn man schon eine Erkältung hat, die dann ein bisschen kürzer dauert, wenn man dann Vitamin C einnimmt. Und das hat gezeigt, dass es präventiv nichts zu bringen scheint, außer in diesen Extremsituationen. Und wenn man dann aber schon eine Erkältung hat, dann haben einige wenige Studien gezeigt, dass es schon die Erkältungsdauer teilweise leicht verkürzen kann. Das gilt aber nur für Supplementationsstudien, also Studien, wo Leuten regelmäßig Vitamin C gegeben wurde und dann geguckt wurde, wie es ihnen gesundheitlich so geht. Leute, die schon krank waren und dann Vitamin C genommen haben, die hatten keine verkürzte Erkältungsdauer. Und die AutorInnen haben geschlussfolgert, dass eine dauerhafte Supplementation mit Vitamin C nichts bringt und man, weil es schnell verfügbar und nicht weiter schädlich ist, man individuell gucken kann, ob Vitamin C hilft, wenn man schon erkältet ist. Aber sonst braucht man es, und das ist eben der wichtige Punkt, eigentlich nur, wenn ärztlichen Mangel festgestellt wurde.
Bei Rauchern kann das aber schon mal passieren, so ein Mangel, oder?
Ja, naja, die haben schon einen erhöhten Bedarf, also auch Menschen, die viel Alkohol trinken. Aber wenn man sich einigermaßen ausgewogen ernährt, ist es auch da meistens nicht nötig, zusätzlich noch Vitamin C zu nehmen.
Mm. Manche denken ja aber auch, dass ein Mangel relativ schnell entsteht. Du hast jetzt eben schon gesagt, einigermaßen ausgewogen ernähren. Das ist ja auch eine Interpretationsfrage, weil manche sagen, ich esse nicht so viel Obst und Gemüse. Wo liegen denn die empfohlenen Mindestwerte für Vitamin C und was muss man dafür essen?
Also die Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegen bei 95 Milligramm für Frauen und 110 Milligramm für Männer. Schon eine halbe rote Paprika hat aber je nach Größe schon um die 100 Milligramm Vitamin C.
Also schnell gegessen.
Ja, braucht gar nicht so massiv viel. Und auch Wurst zum Beispiel enthält übrigens Ascorbinsäure, also Vitamin C. Die wird zugesetzt, um sie stabil zu halten und damit sie nicht oxidiert. Auch da kriegt man schon ein bisschen.
Selbst beim Wurstsalat, genau.
Also es kann natürlich trotzdem sein, dass man Mangel entwickelt, weil man dann sehr einseitig isst oder zum Beispiel die Aufnahme im Körper aus welchen Gründen auch immer nicht gut funktioniert. Dann sollte man aber auch ärztlich verordnete Dosen einnehmen und das regelmäßig kontrollieren lassen. Also das gilt aber auch für fast alle Nahrungsergänzungsmittel so.
Wenn du sagst fast alle, gibt es denn auch einige, die man pauschal so nehmen sollte, einfach weil sie einem gut tun könnten?
Ja, eigentlich fast nur, wenn man sich zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise ernährt oder in einer bestimmten gesundheitlichen Situation ist.
Also zum Beispiel, wer vegan ist.
Genau, also wenn man vegan ist, sollte man immer Vitamin B12 nehmen. Es kann auch sinnvoll sein, sowas wie Jod, Kalzium oder Eisen zu nehmen. Auch da ist es aber sinnvoll, das regelmäßig ärztlich kontrollieren zu
lassen. Du isst vegan, weiß ich. Was nimmst du denn so?
Also ich nehme Vitamin B12. Ich nehme auch sowas wie Jod und Kalzium tatsächlich auch, auch sowas wie Eisen. Ich lasse das aber auch regelmäßig checken, ob die Werte da okay sind. Und ja, also bisher war alles in Ordnung. Vitamin D nehme ich auch übrigens, weil da tatsächlich, obwohl ich das genommen habe, auch mal festgestellt wurde, dass ich einen relativ niedrigen Spiegel hatte.
Okay. Also, ja. Aber es gibt ja auch noch, hast du eben gesagt, Menschen in bestimmten gesundheitlichen Situationen.
Genau, also auch Schwangere oder Menschen, die planen, schwanger zu werden, sollten zum Beispiel pauschal einfach Folsäure nehmen. Und auch Jod wird da häufig empfohlen.
Vitamin D hast du eben schon gesagt, da müsste es ja aber auch tatsächlich pauschal wahrscheinlich speziell aussehen, zumindest in Deutschland. Das heißt ja immer, ein Großteil der Menschen in Deutschland hat einen Mangel. Soweit ich weiß, gibt es da sogar eine Veröffentlichung vom Robert-Koch-Institut.
Ja, das Robert-Koch-Institut hat vor ein paar Jahren mal eine Erhebung gemacht und danach sind ungefähr 56%, also über die Hälfte der Erwachsenen, nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt in Deutschland. Und 15,2% haben sogar einen gravierenden Mangel.
Das ist nicht so wenig und ein gravierender Mangel kann ja auch schwere Folgen haben. Also Vitamin D ist wichtig fürs Immunsystem, für die Knochen, für den Zuckerstoffwechsel und so weiter. Gleichzeitig nehmen wir ja aber auch nur einen geringen Teil von Vitamin D über die Nahrung auf. Den Großteil baut unser Körper selbst auf, braucht dazu aber Sonnenstrahlen. Damit dieses Provitamin, also so eine Art Vitaminvorstufe, die wir in der obersten Hautschicht haben, in Vitamin D umgewandelt werden kann. Ne? Voll richtig erklärt.
Genau.
Und in unseren Breitengraden kann man im Winter gar kein Vitamin D aufbauen oder nicht genug zumindest?
Ja, das ist das Problem. Also das ist bei uns hier in Deutschland ja so, dass wir relativ weit weg vom Äquator wohnen. Und die Sonne steht deshalb niedriger am Himmel, besonders im Winter. Und die Sonnenstrahlen treffen also in einem relativ flachen Winkel dann auf die Atmosphäre. Und dadurch müssen die Sonnenstrahlen dann einen längeren Weg durch die Luftschichten nehmen. Und deshalb wird mehr UVB-Strahlung absorbiert oder gestreut. Und in hohen Breitengraden, also auch bei uns in Deutschland, ist es deswegen so, dass zwischen Oktober und März kaum UVB-Strahlung auf die Erde kommt. Und selbst bei einem wolkenlosen Himmel kann man also jetzt gerade zum Beispiel kaum Vitamin D über die Haut bilden.
Auch wenn man sich in die Wintersonne stellt.
Auch wenn man sich in die Wintersonne stellt, das bringt gar nicht so richtig viel. Und das gilt ganz besonders für Menschen, die eine stärker pigmentierte Haut haben. Denn das Melanin in der Haut, das absorbiert viel von dieser Strahlung. Und deshalb ist es für Menschen teilweise auch im Sommer besonders schwierig, Vitamin-D-Vorräte aufzubauen, von denen sie dann im Winter zehren können, so wie andere Menschen.
Also für diese, wer eine dunklere Haut hat,
genau.
Im Allgemeinen. Wäre es dann aber nicht sinnvoll, einfach allen Menschen in Deutschland zum Beispiel pauschal Vitamin-D zu geben? Das wird ja bei Babys und Kleinkindern zum Beispiel gemacht.
Ja, und das ist auch eins der wenigen Beispiele, wo es auch sinnvoll ist. Also in Deutschland bekommen Kinder bis 2 Jahre Vitamin-D. In anderen Ländern gibt es sogar eine Empfehlung bis 18. Das können Erwachsene durchaus auch machen, wenn wenn Sie jetzt nicht super große Dosen nehmen, dass Sie das einfach pauschal supplementieren. Aber auch da ist es natürlich eigentlich sinnvoll, dass man erstmal den Spiegel bestimmen lässt, den man so hat, weil eben nur der Großteil, aber nicht alle Menschen unterversorgt sind und weil man Vitamin D auch überdosieren kann.
Ich habe tatsächlich auch, ich war irgendwann mal beim Arzt und habe ein Blutbild und alles machen lassen, so ein komplett Vorsorgecheck, und bei mir war zum Beispiel alles okay, ne? Also ich weiß, dass dieses Thema viel diskutiert wird.
Genau, aber wenn man es dann nimmt, dann ist es auch sinnvoll, nicht große Mengen auf einmal zu nehmen, wie das ja auch manchmal propagiert wird, dass man dann irgendwie gleich eine Dosis für 2 Wochen oder einen ganzen Monat oder sowas nimmt. Es gab da gerade eine Warnung vom Bundesinstitut für Risikobewertung, dass man das nicht machen sollte.
Okay.
Und wenn man es nimmt, ist es auch sinnvoll, darauf zu achten, in welcher Form man das Vitamin D dann nimmt, weil es nämlich D2 und D3 Tabletten gibt. Und D3 ist die Form, die vom Körper verarbeitet wird. Und es gab jetzt gerade eine Studie, nach der die Menge von Vitamin D3 im Körper sogar abnimmt, wenn man Vitamin D2 zu sich nimmt. Und das könnte dann also sogar das Gegenteil von dem bewirken, was man eigentlich erreichen wollte.
Interessant, das wusste ich gar nicht. Wozu gibt es denn dann eigentlich D2-Tabletten und wer nimmt die?
Also es gibt in Pflanzen häufig das Vitamin D2 und deshalb werden die häufig von Leuten genommen, die sich sonst vegan ernähren, weil sonst das Vitamin D3 nämlich häufig aus dem Wollfett von Schafen stammt.
Aber du nimmst Vitamin D?
Ich nehme Vitamin D, genau. Es gibt auch veganes Vitamin D3 aus Algen.
Jetzt gibt es ja aber auch viele Nahrungsergänzungsmittel, die doch irgendwie gut und gesund sein sollen, auch wenn kein Mangel festgestellt wurde. Ich bin ein bisschen penetrant. Zum Beispiel, sehr gehypt, Omega-3-Fettsäuren.
Ja, das ist schon ein ziemlicher Hype. Also da ist es tatsächlich so, dass man Omega-3-Fettsäuren durchaus ja auch für ganz viele Funktionen im Körper braucht. Ne? Die sind wichtig und es ist auch so, dass wir Menschen Omega-3 nicht selbst herstellen können. Das müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Und wenn man wirklich einen Mangel hat, dann ist es nötig, das zu ergänzen. Und wenn man sich zum Beispiel wie ich ganz vegan ernährt, dann ist es eventuell auch sinnvoll, das zu ergänzen. Also das mache ich zum Beispiel auch. Darüber hinaus bringt Omega-3 aber nicht unbedingt so viel, sagt auch Martin Smollig. Gerade auch, was die nachgesagte Wirkung für die Herzgesundheit angeht.
Stimmt, hört man oft.
Vielleicht vorweg, dieser Punkt, dass so viel diskutiert wird über Omega-3-Fettsäuren, hat auch den Grund, dass selbst wenn es da positive Wirkungen gibt, die im Vergleich zu Arzneimitteln zum Beispiel sehr, sehr schwach sind. Das Risiko für Herzinfarkte sinkt, bei bestimmten Menschen sinkt das Risiko für Schlaganfälle. Und wo wir die besten Daten haben, eigentlich, dass es bei Menschen, die erhöhte Triglyceride im Blut haben, die können durch Omega-3-Fettsäuren gezielt gesenkt werden. Das Problem ist aber jetzt, ich meine, es hört sich toll an, das Risiko für Herzinfarkt sinkt, das will ja eigentlich jeder haben, das ist schon toll, aber die Effektstärke ist sehr, sehr gering bei Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, das müssen wirklich hunderte Menschen einnehmen, damit ein Herzinfarkt verhindert wird. Also die Wirkstärke ist sehr, sehr schwach, tendenziell aber natürlich vorhanden.
Er hat eben Triglyceride gesagt, das ist eine Art von Fett im Blut, richtig?
Genau, also die nehmen wir über die Nahrung auch auf und die gehören zusammen mit LDL-Cholesterin zu den Blutfetten, bei denen erhöhte Werte dann als schädlich gelten. Und wenn die zu hoch sind, dann steigt das Risiko für Ablagerung in den Gefäßen und das kann dann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder auch einen Schlaganfall führen. Und Omega-3 kann da dann eventuell helfen, aber die Effektstärke ist da eben nicht so besonders groß. Und das gilt übrigens auch für ADHS. Also es heißt öfter mal, dass Omega-3 Menschen mit ADHS helfen kann, sich besser zu konzentrieren. Mhm. Es gab da zum Beispiel mal eine Meta-Analyse, also eine große Übersichtsstudie mit einer gemeinsamen Statistik, nach der es Kindern mit ADHS tatsächlich auch helfen kann.
Haben die denn einen Mangel?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass bei vielen Kindern mit ADHS dann auch ein niedriger Wert von diesen Omega-3-Fettsäuren festgestellt wurde. Also lag vielleicht auch einfach ein Mangel vor. Aber insgesamt sind die Effekte von ADHS-Medikamenten natürlich auch viel, viel größer. Ne? Also so ist es eben mit vielen Nahrungsergänzungsmitteln, die vielleicht sogar statistisch irgendwie eine kleine Wirkung haben, aber die ist dann eben nicht so besonders ausgeprägt.
Das ist vielleicht auch ganz wichtig nochmal zu betonen. Ich habe gerade neulich gelesen, irgendeine Fachgesellschaft hat vor Nahrungsergänzungsmitteln gewarnt, die Blutdruck senken sollen, weil sie die Befürchtung haben, dass viele Menschen zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, statt zu den für sie lebensnotwendigen Blutdrucksenkern, also die pharmakologisch richtig eine Wirkung haben.
Ja, manchmal sind das ja auch so Sachen, die vermeintlich natürlich daherkommen und dann denkt man, ja, es ist ja besser, da was Pflanzliches jetzt zu nehmen. Aber man sollte da natürlich auf jeden Fall auf den ärztlichen Rat hören und das auch nehmen, was einem da ärztlich verordnet wurde und nicht einfach das dann weglassen.
Ja, okay.
Genau. Ja, anders ist es aber eben bei einem wirklichen Mangel. Ne? Also es macht ja gesundheitlich zum Beispiel einen enormen Unterschied, ob jemand einen Eisenmangel hat oder nicht, und dann sollte man auch sowas wie Nahrungsergänzungsmittel nehmen.
Klar, kenne ich auch. Hatte ich mal vorübergehend. Es gibt ja noch einiges mehr. Zink, Magnesium, dies, das. Lass uns trotzdem hier mal einen Punkt setzen. Wir müssen an der Stelle nämlich noch einen kleinen Disclaimer machen. Du hast mit Martin Smollig gar nicht selbst gesprochen.
Genau, und das ist vielleicht gar nicht so ein kleiner Disclaimer. Aber das haben die KollegInnen vom Podcast Die Ernährungsdocs gemacht. Mhm. Die haben nämlich eine Sonderfolge zu Nahrungsergänzungsmitteln gemacht. Und netterweise durfte ich mich da aus dem Interview auch bedienen mit den Tönen.
Das gibt mir die Gelegenheit zu erwähnen, dass wir zum Thema Nahrungsergänzungsmittel diesmal gemeinsam mit unseren Kolleginnen aus der ARD-Gesundredaktion ein ganzes Themenpaket für euch geschnürt haben, im Podcast, online, im Fernsehen. Wenn ihr also über bestimmte Ernährungszusätze noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr die Podcast-Folge mit Martin Smollig auch noch anhören, mit dem Ernährungswissenschaftler. Das und noch viel mehr findet ihr unter ardgesund.de/Nahrungsergänzungsmittel, mit AE natürlich geschrieben, wie das so ist im Web. Eine Sache möchte ich dich aber trotzdem noch fragen, weil ich weiß, dass du dich damit besonders gut auskennst. Proteinshakes, Riegel, überhaupt Proteinzusätze. Auch wenn man viel Sport macht, braucht man gar nicht so viele Proteine, wie einem gerade Fitness-Influencer weismachen wollen, oder?
Nee, stimmt. Also da werden zum Teil ganz absurd hohe Mengen empfohlen. Mhm. Also ich habe bis zu 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag schon gehört. Das wäre für eine erwachsene Person von 70 Kilogramm, wären das ungefähr 32 Eier oder fast ein Kilo Hähnchenfleisch,
herrlich,
die man am Tag essen müsste. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt weniger als die Hälfte, nämlich 0,8 Gramm, für ältere Menschen ab 65 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Mhm. Und es gibt für LeistungssportlerInnen keine gesonderte Empfehlung, aber sie weisen darauf hin, dass für Menschen, die mehr als 5-mal die Woche Sport treiben, anderswo 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen werden.
Das wiederum ist aber gar nicht so wenig.
Ja, man muss aber auch bedenken, dass ja viele Nahrungsmittel Proteine enthalten. Ne? Also auch Nudeln haben ja zum Beispiel ähnlich viel Protein pro 100 Gramm wie Eier.
Ah, das war mir gar nicht so klar.
Ja, also beide haben so um die 12 bis 13 Gramm Protein pro 100 Gramm. Mhm. Das gilt allerdings nur für die harten, ungekochten Nudeln.
Also okay. Gekocht isst man jetzt nicht so oft so?
Genau, also gekocht ist es nur noch ungefähr die Hälfte, ein
immerhin,
bisschen weniger. Und Nudeln haben eben auch viele Kohlenhydrate, aber viele Lebensmittel haben eben doch auch Proteine, von denen man es gar nicht so unbedingt denkt.
Hülsenfrüchte fallen mir sofort ein, Linsen, Bohnen, Erbsen.
Genau, oder Nüsse und Samen, Kürbis oder Sonnenblumenkerne zum Beispiel, die haben auch relativ viele Proteine. Insgesamt muss man aber sagen, dass eigentlich fast nie Proteinshakes nötig sind. Also das, worüber wir auch schon gesprochen haben. Es gab zum Beispiel mal eine Studie aus Brasilien, wonach auch der ärmste Teil der Bevölkerung überwiegend genug Proteine bekommen hat, wenn die Kalorienzufuhr denn ausreichend war. Also darauf kommt es dann an. Und die Autorin der Studie hat in einem Interview gegenüber der Zeitschrift Nature, da gibt es ja auch so journalistische Artikel, da hat sie ein Interview gegeben und hat gesagt, dass es wahrscheinlich nicht nur für Brasilien gilt, sondern auch für die meisten Menschen auf der Welt, dass die ausreichend mit Protein versorgt sein dürften.
Woher kommt dann eigentlich dieser plötzliche Hype? Ist das ein reines Marketingphänomen?
Naja, es gibt ja immer mal wieder solche Phasen, in denen jemand irgendwie den neuen heiligen Gral der Ernährung gefunden haben will. Es gibt inzwischen aber Studien, dass gerade Menschen, die leistungsmäßig zum Beispiel Sport treiben, eher mit Kohlenhydraten unterversorgt sind als mit Protein.
Apropos heiliger Gral, Low Carb ist auch gerade erst um die Ecke, ne? Auf keinen Fall Kohlenhydrate essen.
Genau, genau. Und das ist halt gerade für Leute, die viel, viel Sport treiben, wichtig, dass sie da auch ausreichend mit Kohlenhydraten versorgt sind für die Muskeln, für alles Mögliche, die Regeneration. Insgesamt ist es aber eben auch so, dass Proteine in der Ernährung nicht das große Problem darstellen. Und das gilt, so muss man aber sagen, nicht für alle Nährstoffe. Ne? Also es gibt auch ein weit verbreitetes Phänomen, das sich Hidden Hunger nennt.
Versteckter Hunger.
Genau.
Also Mangelerscheinungen, obwohl ich mich eigentlich genug satt esse. Also eigentlich die Kalorienzufuhr auch groß genug
ist. Also das ist eine Mangelernährung, die nicht durch einen Kalorienmangel verursacht wird. Also wenn der Körper zwar theoretisch genug Nahrung bekommt, aber nicht genügend Vitamine oder Mineralstoffe oder was auch immer, um richtig zu funktionieren. Und es gibt ExpertInnen, die sagen, dass dieser versteckte Hunger inzwischen potenziell ein viel größeres Problem darstellt als der kalorienbedingte Hunger. Darüber habe ich auch mit Alistair Fernie gesprochen. Der ist Pflanzenbiochemiker und forscht am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam.
Africa has particularly problematic conditions in Southern Asia. And there are problems of nearly all of the vitamins and iron and zinc in excess. Yeah. also lack of antioxidants in some of the crops. And this is particularly prevalent in countries where the diet is very homogenous. So they're basically people eating the same thing for all meals every day of the week.
Okay, in vielen Teilen Afrikas und Asiens gibt es Probleme mit fast allen Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien, wenn ich ihn richtig verstehe. Wofür genau sind denn Antioxidantien eigentlich wichtig?
Ja, die sind wichtig zum Schutz gegen freie Radikale. Klingt immer so schön. Also Radikale werden in den Zellen zum Beispiel bei der Energiegewinnung oder bei der Immunreaktion gebildet. Und ohne Antioxidantien würden diese freien Radikale zum Beispiel die DNA zerstören oder Zellmembranen angreifen. Und diese Gruppe der Antioxidantien, das ist aber nicht so eine ganz einheitliche Gruppe. Also dazu gehören zum Beispiel Vitamin C, über das wir ja schon gesprochen haben, aber auch andere Stoffe wie Vitamin E, Beta-Carotin, Selen und Zink, sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide.
Also so eine Art Überbegriff ist es.
Genau. Und besonders viel von diesen Antioxidantien kommen zum Beispiel in Blaubeeren vor.
Und in Tomaten, glaube ich, oder? Habe ich öfter mal gehört.
Genau. Also die haben eher viel Carotinoide zum Beispiel. Die zählen aber auch zu den Antioxidantien.
Okay. Kriegen da denn tatsächlich auch Menschen in Deutschland genug über die Ernährung? Viele essen ja nicht gerade viel Obst und Gemüse. Und das RKI hat in einer großen Studie gerade der Hälfte aller Männer in Deutschland eine unzureichende ernährungsbezogene Gesundheitskompetenz bescheinigt und immerhin noch einem Drittel der Frauen. Und man muss sich gute Ernährung ja auch erstmal leisten können.
Ja, und es kann natürlich auch da sein, dass Menschen, die gar kein oder nur sehr wenig Obst und Gemüse essen, davon dann nicht genug bekommen. Ne? Also das gilt gerade für die jungen Männer, wie du gerade gesagt hast. Das kann teilweise ausgeglichen werden und es sind auch nicht alle Antioxidantien zum Beispiel überlebenswichtig. Ne? Also insbesondere die Gruppe der Flavonoide, die in Obst und Gemüse Farbe und Geschmack bringen, die sind nicht unbedingt fürs Überleben nötig. Sie beruhigen aber beispielsweise Entzündungen und senken das Risiko für chronische Krankheiten.
Okay, also im Vergleich zu insgesamt weniger wohlhabenden Ländern ist das eine etwas andere Problemdimension bei uns, verstehe ich daraus. Denn jetzt hat Alistair Fernie auch gesagt, dass dieser versteckte Hunger vor allem in Ländern ein Problem ist, in denen es nicht viel Abwechslung beim Essen gibt.
Genau.
Da geht es also um die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, also um die Frage, kann ich mich überhaupt vielfältig genug ernähren? Das heißt, da sprechen wir von einem deutlich gravierenderen Problem als meinetwegen, ich esse einfach jeden Donnerstag Fischstäbchen und jeden Samstag Tiefkühlpizza.
Genau. Ja, also es ist insgesamt immer wichtig, da möglichst viel Abwechslung auch ins Essen zu bringen, eben weil verschiedene Lebensmittel auch verschiedene Mikronährstoffe enthalten. Und das gilt zum Teil ja auch für sowas wie Proteine. Also Pflanzen enthalten meistens ja nicht alle notwendigen Aminosäuren. Aber wenn man möglichst viele Pflanzen miteinander kombiniert, dann ist doch wieder alles abgedeckt. Und das gilt insgesamt für fast alle Nährstoffe und auch Mikronährstoffe. Es gibt natürlich immer mal auch medizinische Gründe, warum jemand einen Mangel haben kann. Insgesamt ist aber das so, dass eine vielfältige Ernährung auch der Schlüssel für eine gute Versorgung ist.
Haben wir ja auch schon sehr oft gehört, muss man sagen. Also in den meisten Fällen wird es reichen, seine Ernährung ein bisschen umzustellen oder sagen wir mal zu erweitern. Aber nochmal andersrum gefragt, das haben wir ja auch schon angedeutet am Anfang, Nahrungsergänzungsmittel können auch richtig schädlich für die Gesundheit sein, oder? Also wenn man sie überdosiert zum Beispiel, um welche geht's da?
Ja, also das kann richtig zu gesundheitlichen Problemen führen. Also es gibt da einige, gerade auch welche, die unter dem Label Naturprodukte laufen, die auch richtig Leberschäden verursachen können. Also fettlösliche Vitamine, die nicht einfach ausgeschieden werden, wenn man zu viel von ihnen nimmt, zum Beispiel Vitamin A, also Retinol wäre da so ein Beispiel. Das wird ja für die Haut auch so angepriesen. Ne? Und auch andere Nahrungsergänzungsmittel wie Grünteeextrakt können sehr auf die Leber gehen. Es gibt auch einige Präparate, die Wechselwirkungen mit Medikamenten haben. Also Ginkgo zum Beispiel wird ja gerne für eine bessere Konzentration genommen. Auch da sind die Effekte relativ gering. Es kann aber auch das Blutungsrisiko erhöhen. Und das ist problematisch, wenn man gleichzeitig Blutverdünner nimmt.
Also nochmal, am besten einfach immer, immer, immer Arzt oder Ärztin fragen. Also, wenn man sich mit allen nötigen Nährstoffen und Vitaminen versorgen will, dann kann man das deutlich einfacher und auch günstiger haben, als wenn man sich 12 verschiedene Pulverpillen und Shakes in die Küche stellt. Und Gudrun Winkler, die Verfahrenstechnikerin von Hamburg Wasser, hat es ja auch ziemlich klar gesagt. Es ist schon seltsam, wenn wir viel industriellen Aufwand in die Produktion von Produkten stecken, die man kaum braucht, von denen wir am Ende dann aber womöglich wieder Rückstände aus dem Wasser filtern müssen.
Ja, und da kann man jetzt dann natürlich auch auf einer anderen Ebene noch gucken, was für einen Einfluss die insgesamt auf unseren Planeten haben.
Du meinst die Ökobilanz?
Genau, also die Lebenszyklusanalyse, von der wir vorhin ja auch schon gesprochen haben. Das ist das Verfahren, wie dann im Endeffekt geprüft wird, wie Produkte auf die Umwelt wirken. Und darüber habe ich mit Heiko Keller gesprochen. Der ist Teamleiter für den Bereich Biomasse und Ernährung am IFOI, dem Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg.
Wir sind ein gemeinnütziges Umweltforschungsinstitut und beschäftigen uns mit einem ganz breiten Bereich von Themen. Eins davon ist halt auch die Ernährung.
Und der macht da viele Lebenszyklusanalysen, zum Beispiel auch für Nahrungsergänzungsmittel. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass es noch nicht viel Forschung zu dem Thema gibt. Das gilt aber vor allem für große Übersichten. Also einzelne Lebenszyklusanalysen für Nahrungsergänzungsmittel gibt es nämlich eben schon. Und die macht zum Beispiel Heiko Keller.
Und was gehört da so alles zu so einer Lebenszyklusanalyse?
Also der bekannteste Teil ist wahrscheinlich die Berechnung vom CO2-Fußabdruck.
Da wird berechnet, wie viel CO2 oder wie viel CO2-Äquivalente erzeugt werden. Erklär bitte nochmal kurz, was eigentlich mit Äquivalenten in dem Fall gemeint ist.
Also auch das, was andere Treibhausgase wie Methan oder Lachgas verursachen, und das wird dann umgerechnet darauf, was das für das CO2 bedeuten würde. Also das ist, bedeutet äquivalent, man rechnet das einfach um, wie viel CO2-Schaden das verursachen würde sozusagen. Und so kann man dann die Klimawirkung von bestimmten Produkten bestimmen.
Allein für diesen CO2-Fußabdruck muss man ja aber ganz schön viele so definitorische Entscheidungen treffen. Ne? Also wenn man bei Nahrungsergänzungsmitteln so eine gemischte Vitamintablette zum Beispiel anguckt, dann macht es ja schon einen Unterschied, ob man beim Transport mit einberechnet, dass nur das Produkt selbst transportiert wird oder zum Beispiel auch alle Rohstoffe einzeln, die vor der Produktion ja transportiert werden müssen. Gerade wenn man eine Vergleichbarkeit haben will mit normalen Lebensmitteln, also was eine sinnvolle Ernährung angeht.
Ja, und das sind zum Teil auch sehr komplexe Modellierungen, die da nötig sind. Ne? Und deshalb gibt es da auch unterschiedliche Angaben zum Teil dazu, wie umweltschädlich was jetzt ist, je nachdem, was für Methoden man gewählt hat, welche Annahmen man getroffen hat und so.
Aber der CO2-Fußabdruck ist nur ein Teil solcher Lebenszyklusanalysen, hast du ja schon gesagt. Was spielt denn da noch mit rein?
Also auch sowas wie Wassernutzung und Wasserverschmutzung, worüber wir ja auch schon gesprochen haben. Dann auch Landnutzung und ob sich die Landnutzung verändert dadurch, dass diese Produkte hergestellt und transportiert werden und so weiter und so fort.
Oh, das ist schon ein sehr umfassendes Verständnis von Ökobilanz. Ich muss gestehen, ich tue mich dann doch auch manchmal ein bisschen schwer mit diesem Anspruch, alles einzurechnen, auch wenn das logisch erscheint. Denn eigentlich hat natürlich alles, was unter Zivilisation fällt, Folgen für den Planeten.
Ja, und das macht die ganze Situation natürlich auch nicht einfacher, sagt auch Heiko Keller.
Die Frage ist dann natürlich, wie kann man dann gewichten, ob Treibhauseffekt oder Wassernutzung schlimmer oder besser ist? Oder andersrum gefragt, wie viel Kilo CO2 entsprechen einem Liter Wasserverbrauch in einer Region, wo es besonders knapp ist? Das ist natürlich eine Frage, die von persönlichen Werten abhängt, und dafür gibt es keine allgemeingültige Antwort.
Aber streng genommen ist es ja keine reine Wertfrage. Also subjektiv ist es gar nicht einfach zu beantworten, finde ich. Was ist schlimmer, Treibhauseffekt oder übermäßiger Wasserverbrauch? Beziehungsweise was ist wie viel schlimmer? Wie löst man das denn?
Ja, das kann man eben wissenschaftlich nicht wirklich lösen.
Deshalb werden meistens diese Werte nebeneinander gestellt. Und wenn es dann eine ganz schnelle Bewertung sein soll, kann man das auch nochmal aggregieren zu verschiedenen Umweltpunkten oder Ähnlichem. Das ergibt wissenschaftlich gesehen nicht besonders viel Mehrwert, in den meisten Fällen zumindest. Aber für eine Konsumentenorientierung mag das sinnvoll sein, ob das jetzt halt ein Riesenunterschied ist in der Gewichtung oder nicht.
Na gut, also im Zweifelsfall muss man dann doch willkürlich entscheiden. Aber man kann sich ja vielleicht zumindest als Verbraucher ein bisschen einfacher machen und zwei konkrete Produkte zueinander in Bezug setzen. Woraus wird denn Proteinpulver zum Beispiel überhaupt hergestellt?
Ja, also das hat sich Heiko Keller auch angeguckt, also wie die Umweltbilanz von Proteinpulver so aussieht. Mhm. Die werden nämlich meistens aus tierischen Produkten hergestellt, nämlich aus Milch oder Ei. Und das Argument ist häufig, das haben wir ja vorhin schon gesagt, dass die tierischen Produkte alle essentiellen Aminosäuren haben, also alle Aminosäuren, die man als Mensch so braucht.
Und das ist bei Pflanzen, pflanzlichen Produkten grundsätzlich nicht so?
Also bei Pflanzen ist es häufig nicht der Fall. Also eine Ausnahme ist vielleicht Soja. Das enthält schon alle notwendigen Aminosäuren jedenfalls. Und man kann ja auch verschiedene Pflanzen miteinander kombinieren, um das abzudecken eigentlich.
Gut, nichtsdestotrotz, du hast gesagt, sind die meisten Produkte ja auf tierischer Basis, Pulver auf Ei-Basis. Und gerade so im Fitnessstudio zum Beispiel gibt es oft Molkepulver. Auf der Packung steht meistens das englische Wort Whey.
Genau, und da sind wir dann bei dem Thema Milch.
Weil Molke, das ist, was bei der Käse- oder Quarkherstellung übrig bleibt, wenn das Milcheiweiß gerinnt.
Genau.
Milch und Ei. Wie sieht es jetzt mit der Umweltverträglichkeit von solchen Proteinpulvern dann aus? Wie ist zum Beispiel bei Proteinpulver aus Ei?
Also schlechter auf jeden Fall als bei Eiern als solches, sagt Heiko Keller.
Beim Ei sieht es so aus. Da müssen natürlich die Hühner gezüchtet und gefüttert werden, damit die Eier legen. Und dann wird das Ei genommen und weiterverarbeitet, sozusagen bis irgendwann mal ein Proteinpulver dabei rauskommt. Damit ist das Ganze energieintensiver und umweltschädlicher, sogar als normale Eiprodukte, weil die Eier ja auch noch mit einem gewissen Energieaufwand verarbeitet und getrocknet werden müssen. Weil meistens sind es ja Pulver, die dann da in die Produkte hineingelangen.
Dann kann man ja aber auch einfach gleich ein Ei essen und das Protein so aufnehmen.
Ja, in der Fitnesswelt heißt es aber, es wäre besser, weil das Proteinpulver eben weniger Fett und Kohlenhydrate hat.
Stimmt, das haben wir vorhin auch schon gesagt.
Ei selbst. Also es soll gezielt dazu führen, dass man nur das reine Protein hat, um dann möglichst viel Muskeln damit aufbauen zu können, so die Theorie. Mhm. Dem ist aber natürlich immer eine Grenze gesetzt. Also immer mehr Protein führt ja nicht zu immer mehr Muskeln, ne? Und das überschüssige Protein wird vom Körper auch einfach ausgeschieden. Und wie gesagt, also gerade sportlich aktive Menschen essen im Schnitt zu wenig Kohlenhydrate.
Und wie ist es bei der Molke? Molke ist ja aus Milch und Milch schneidet in der Ökobilanz generell ziemlich schlecht ab. Da müsste das Proteinpulver aus Molke, aus Milch ja eigentlich noch viel schlechter dastehen als das aus Eiern, oder?
Ja, da ist die Situation so ein bisschen komplex. Also die Molke ist ja auch tierisch, aber...
Die nächste Frage ist dann... Ist Molke ein Nebenprodukt der Milchherstellung und wird sonst eigentlich gar nicht gebraucht und vielleicht auch niederwertig verwendet? Oder ist es ein hochwertiges Milchprodukt? Die ganzen Molkeproduzenten sagen natürlich eher, das ist ein Abfallprodukt, oder hört man zumindest teilweise. Und ansonsten würde es ja nur an Tiere verfüttert werden.
Ah, weil ein Abfallprodukt eine andere Umweltbilanz hätte, als wenn man für die Molke noch zusätzlich Kühe halten und füttern würde. Weil man bei der Betrachtung als Abfallprodukt sagt, es entsteht sowieso mit, quasi ohne Extraaufwand, solange wir ohnehin andere Milchprodukte konsumieren.
Ja, oder mit überschaubarem Extraaufwand, weil die Energie für die Trocknung fällt natürlich trotzdem an.
Stimmt, das hat er gesagt.
Und das ist gar nicht mal so wenig, die Energie, die da benötigt wird. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie man das jetzt wirklich anteilig berechnet. Mhm. Also so wie ein normales Milchprodukt, wie Butter zum Beispiel, wo man dann anteilig an der Trockenmasse runterrechnet, wie die Umweltbilanz von dieser Butter dann ist. Oder wie ein pflanzliches Produkt, weil es ja sonst an die Tiere verfüttert würde und die würden sonst Sojaschrot bekommen, berechnet man das jetzt wie Sojaschrot. Mhm. Und da, sagt Heiko Keller, ist die Molke wohl in einem Graubereich. Die Molke wird ja inzwischen vermehrt hochwertig, zum Beispiel eben für das Proteinpulver genutzt. Es müssen also eventuell doch wieder mehr zusätzlich Kühe gehalten werden, um Molke für das Proteinpulver herzustellen. Mhm. Da fehlen aber wohl noch Daten. Also man kann das noch nicht so genau sagen. Es gibt ja aber einen Trend zu mehr Proteinpulver. Und dann würde die Molke für das Proteinpulver im Zweifel sogar eine noch schlechtere Umweltbilanz haben als andere Milchprodukte, eben weil sie noch getrocknet wird.
Hm, das ist ja wirklich schon ein bisschen wild, die Gesamtbetrachtung. Aber wir halten fest, bei Proteinpulver wäre pflanzliches Pulver grundsätzlich von der Umweltbilanz besser als tierisches. Mhm. Wenn man es überhaupt braucht. Wie sieht es denn mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln aus? Omega-3-Fettsäuren hatten wir ja vorhin schon. Tierischer Hype, da gibt es zum Beispiel Kapseln. Mhm. Die werden meistens aus Tieren gewonnen, nämlich aus fetten Seefischen, oder?
Mhm.
Da stellt sich auch wieder die Frage, ob man nicht direkt den Fisch essen kann, um dann an das Omega-3 zu kommen.
Ja, da ist es aber so, dass Fisch aus Aquakultur zum Beispiel gar nicht unbedingt so viel Omega-3 enthält, weil es darauf ankommt, mit was man sie füttert. Mhm. Also wenn man Lachse in Aquakultur zum Beispiel pflanzlich füttert, dann ist das zwar gut für die Umweltbilanz, aber dann ist zum Schluss nicht unbedingt so viel Omega-3 im Fisch, weil sie nicht die Fische essen, die das haben. Das reichert sich nämlich im Fisch an, weil es das Omega-3 von Algen produziert wird. Mhm. Die kleinen Fische fressen die Algen und die großen Fische wie Lachse fressen dann die kleinen Fische und damit ist das Omega-3 dann in ihrem Fett.
Um es nochmal klar zu sagen, anreichern heißt in dem Fall erst durch die Nahrungskette von der Alge über den kleinen Fisch zum großen Raubfisch bringt ausreichend Omega-3.
Genau, also Omega-3 aus Kapseln kommt deshalb auch meistens aus Fischöl von wildlebenden Fischen.
Mhm, zum Beispiel?
Also zum Beispiel Anchovies. Und die Fische, die werden gefangen und dann in Fabriken wird dann das Fischöl von dem Fischmehl abgetrennt. Mhm. Und das Fischmehl wird dann zum Beispiel als Tierfutter oder Düngemittel verwendet. Und wir wissen auch, ja, aus auch einer Synapsenfolge zum Beispiel, dass die Fischbestände gerade kollabieren weltweit, auch was solche Fische wie Makrelen, Sardinen und Anchovies angeht, aus denen das Fischöl gewonnen wird. Und das hat dann natürlich auch sehr weitgehende Folgen. Also es gab gerade die Meldung, dass es ein Massensterben von Brillenpinguinen in Südafrika gibt, weil es zu wenig Sardinen und damit zu wenig Nahrung für sie gibt. Und die lokale Fischerei fordert, dass nicht die Kleinfischerei eingeschränkt werden sollte, die lokal die Menschen mit Fisch versorgt, sondern eher die Produktion von Fischmehl und eben diesem Fischöl. Und damit gäbe es natürlich dann auch weniger Omega-3-Kapseln für uns.
Ja, das klingt alles nicht besonders nachhaltig. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass das Omega-3 eigentlich von den Algen gebildet wird, ursprünglich, die die kleinen Fische dann fressen. Mhm. Es gibt aber auch Omega-3-Kapseln mit Algenöl, habe ich gesehen. Wäre das nicht eine Alternative für die, die es brauchen, von der Ökobilanz her?
Ja, die gibt es, die nehme ich auch. Und das ist jetzt aber ganz interessant. Heiko Keller hat mir nämlich erzählt, dass das Öl vor allem aus Mikroalgen gebildet wird, die heterotroph leben. Mhm. Also ihre Energie nicht aus Photosynthese gewinnen, sondern aus Zuckern.
Also wie Tiere im Prinzip.
Genau. Und das ist ja das Schöne in der Biologie. Also die Übergänge sind da fast nie scharf, sondern in den meisten Fällen fließend. Ne? Und die gelten trotzdem auch als Algen, auch wenn die in diesem Fall dann Zucker aufnehmen. Und weil die Energie in dem Prozess aber nicht aus der Sonne und CO2 aufgebaut wird, wie sonst bei Algen, sondern von außen zugeführt werden muss, hat das dann natürlich auch Konsequenzen für die Ökobilanz.
Damit ist es dann halt ein typischer Fermentationsprozess. Und der Zucker, der muss halt irgendwo landwirtschaftlich angebaut werden. Die Effizienz ist in Ordnung und das heißt, bei Algenprodukten, die aus den Fermentern kommen, kann man von einem mittleren Umweltfußabdruck ausgehen, der allerdings auch nicht null ist. Aber ich denke mal, für die Mengen, die man halt mit seiner Nahrung gerade als Ergänzungsmittel zu sich nimmt, sehe ich da kein größeres Problem.
Gut, ein mittlerer Fußabdruck, das finde ich, ist schon noch akzeptabel, anders als ich eben zuerst kurz dachte. Und es ist in jedem Fall ja wahrscheinlich besser, als weiter zur Überfischung beizutragen.
Auf jeden Fall.
So oder so. Also man kann sagen, die Menschen, die Omega-3 tatsächlich zusätzlich einnehmen sollten, Veganessende, wie du zum Beispiel, hätten eine vergleichsweise umweltverträgliche Alternative, wenn sie Kapseln aus Algenöl nehmen würden.
Ja, also weil die Mikroalgen auch nur mit Zuckern und nicht noch mit Protein gefüttert werden müssen, zum Beispiel wie Fische auch also, oder Lachse. Die müssten ja auch erstmal erzeugt werden und damit ist die Umweltbilanz dann auch deutlich besser. Mhm. Und es gibt jetzt wohl auch Bestrebungen, wirklich photosynthetisch aktive Algen für diese Omega-3 Kapseln zu nutzen. Das ist aber wohl technisch nicht so ganz einfach, hätte aber den Vorteil, dass die Umweltbilanz dann noch besser werden würde.
Es gibt ja aber auch in anderen Pflanzen Omega-3, glaube ich, oder? Leinsamen zum Beispiel?
Ja, oder Walnüsse, Chiasamen und so weiter. Die enthalten aber vor allem die pflanzliche Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure, ALA. Die braucht der Körper auch. Der Körper braucht aber auch andere Formen, nämlich EPA und DHA. Mhm. Und das kann der Körper zwar in geringem Maße aus diesem ALA herstellen, aber nur irgendwo zwischen 10% oder 1% davon wirklich dann auch umwandeln. Mhm. Also nur genug Leinsamen oder Walnüsse zu essen reicht normalerweise nicht aus. Man braucht dann im Idealfall auch noch EPA und DHA aus Fisch oder umweltfreundlicher aus Algen.
Okay, das ist wirklich eine komplexe Angelegenheit mit unserer Ernährung. Mhm. Können wir jetzt eine einfache Botschaft aus dieser schwierigen Gemengelage eigentlich rausfiltern? Die Moral von der Geschichte sozusagen?
Ja, insgesamt, das sagt auch Heiko Keller, ist es für die Umwelt grundsätzlich immer besser, die Ernährung umzustellen, wo es geht.
Auch da.
Auch da. Und wenn es Nahrungsergänzungsmittel sein müssen, dann ist es besser, auf pflanzliche Produkte zurückzugreifen als auf tierische. Also wenn es das gibt, eher Soja als Ei oder Molke und eher Algen als Fischölkapseln.
Gut, das ist schon mal hilfreich. Also, wir haben da jetzt ganz verschiedene Fäden ausgeworfen in unserer Erzählung. Ich würde gerne mal versuchen, die miteinander zu verbinden. Abgesehen von der offenen Frage, was machen Nahrungsergänzungsmittel mit unserem Abwasser und dann auch mit unserem Trinkwasser und der Umwelt, kann man festhalten, erstens, es gibt womöglich durchaus Möglichkeiten, die Umweltwirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln geringer zu halten, wenn man auf Produkte auf pflanzlicher Basis oder in bestimmten Fällen synthetisch hergestellte Produkte zurückgreift. Zweitens, die meisten Menschen brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Zumindest bei uns reicht eine vielfältige Ernährung meistens aus. Aber es gibt drittens das Problem des versteckten Hungers. Und zwar strukturell gesehen, in manchen Ländern auch flächendeckend, weil sie nun mal nicht so eine breite Auswahl an Lebensmitteln verfügbar haben oder eben es können sich tatsächlich nicht alle leisten. Gedankenspiel. Sollte man jetzt anfangen, unter bestimmten Bedingungen in bestimmten Ländern Tabletten zu verteilen, eben dann doch? Oder die Lebensmittel, die es gibt, mit Mikronährstoffen anzureichern?
Also das mit dem Tablettenverteilen ist auch für die menschliche Gesundheit nicht unbedingt das sinnvollste Vorgehen, sagt Alistair Ferney, der ja in Potsdam am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie forscht und den wir vorhin schon gehört haben.
The quality of these compounds is much better in a food matrix than it is in a supplement or in a spray. So for many years people sprayed vitamins on breakfast cereals, but this is the health benefits, so it's not as good as if it's within the plant. And that's for reasons of how much of it's taken up through the gut, into the blood, and similar things such as this. So basically, if you have the nutrients in the form of food rather than in the form of medicine, they normally work, they normally function better. I think it's also just in the way our physiology works. We're better at absorbing foods. We it's almost Pavlovian. You absorb food better than you absorb from the medicine, and things are absorbed better in a complex than simply on their own.
Also die Stoffe können viel besser vom Körper aufgenommen werden, wenn sie schon in einem Essen drinstecken, als wenn man sie als Tablette nimmt. Aber was hat er da gerade erzählt, dass sich Leute Vitamine auf ihre Cornflakes gesprüht haben?
Nein, also nicht die VerbraucherInnen selbst, sondern bei der Herstellung wurden dann Vitamine draufgesprüht.
So, das meint er gut, stimmt. Das gab und gibt es ja immer mal Essen, dem dann zum Beispiel auch extra Eisen zugefügt wurde oder so. Ne? Ich kenne das von Säften zum Beispiel.
Genau, und das hilft schon auch. Das liegt auch daran, dass man einige Stoffe besser gemeinsam mit anderen Stoffen aufnehmen kann. Also es gibt da ja auch so Kombinationen, wie dass man Eisen nur aufnehmen kann, wenn man auch Vitamin C gleichzeitig zu sich nimmt oder Vitamin D nur, wenn man auch Fett gleichzeitig zu sich nimmt. Das scheint aber insgesamt so zu sein, dass man Stoffe auch besser aufnehmen kann, wenn sie schon in Pflanzen zum Beispiel eingebaut sind und nicht, wenn man sie nur zusetzt. Mhm. Und Alistair Ferney meint, dass unser Körper da fast so wie der pavlovsche Hund funktioniert, nämlich dass er erwartet, dass jetzt Essen mit bestimmten Nährstoffen kommt und sich der Körper dann entsprechend auch vorbereitet.
Wenn ich den Gedanken jetzt aber zu Ende denke, dann müsste man sagen, beim versteckten Hunger, die Ursprungslebensmittel sollten gewissermaßen gepimpt werden. Also die Rohstoffe, hatte ich vorhin auch gesagt, Lebensmittel mit Mikronährstoffen anreichern.
Genau das. Und Alistair Ferney forscht jetzt zum Beispiel daran, wie man dafür sorgen könnte, dass Menschen mit mehr Mikronährstoffen über Pflanzen versorgt werden können, um so gegen den Hidden Hunger vorzugehen. Das nennt sich Biofortifikation auch.
Also indem man Pflanzen gentechnisch verändert?
Ja, nicht unbedingt. Also zum Teil auch einfach, indem man sich wieder auf ältere Pflanzensorten besinnt. Wir hatten vorhin ja schon über Antioxidantien gesprochen und die sind meistens in dunkleren oder im farbigen Obst und Gemüse. Und da kommen jetzt auch die kleinen Gefäße ins Spiel, die ich mitgebracht habe.
Ah, endlich.
Genau, also ich habe dir da nämlich verschiedene Reissorten mitgebracht.
Okay.
Und zwar einmal ganz außen von dir ist der schwarze Reis, dann einen roten Reis, einen braunen Reis und einen klassischen weißen Reis.
Schwarzer Reis und roter ist aber nicht das gleiche wie wilder Reis, oder?
Nee, also wilder Reis ist botanisch gar kein Reis.
Ach so.
Das ist eine andere Art sogar. Mhm. Das ist ein nordamerikanisches Süßgras. Und schwarzer Reis ist tatsächlich aber auch Reis.
Mhm.
Und das hieß im alten China auch verbotener Reis zum Beispiel. Also die Reissorte, die da vor allem angebaut wird. Weil die damals für Kaiser und Adel reserviert waren und das normale Volk die gar nicht so bekommen hat.
Dem war es verboten.
Genau. Und dieser schwarze Reis ist aber auch besonders gesund und hat nämlich besonders viele Antioxidantien und auch mehr Eisen, Zink und Ballaststoffe als weißer Reis. Mhm. Und der braune Reis, der ist wie der weiße Reis nur ungeschält, ist also quasi die Vollkornversion. Mhm. Und der rote Reis ist auch nochmal quasi zwischen dem braunen Reis und dem schwarzen Reis.
Vollkornreis kennt man. Also ich darf jetzt zugreifen.
Gerne. Also fang am besten mit dem weißen vielleicht an. Genau. Das ist ein klassischer Basmati-Reis, so wie ich den koche.
Ich esse sehr gerne Reis.
Und das ist schön.
Viel. Also ich freue mich schon auf den weißen Reis. Mal probieren, wie der so schmeckt. Hm? Schmeckt so, wie ich ihn kenne.
Genau.
Ist lecker.
Habe ich auch nicht anders erwartet. Genau. Und der braune Reis, den du jetzt nimmst, das ist auch ein Basmati-Reis. Also wie der weiße, nur dass der jetzt noch das Äußere dran hat. Also ist quasi einfach nur die Vollkornversion von dem weißen Reis.
Ja, sieht aus wie Vollkornreis, so wie man den auch kennt. Vollkornreis finde ich eigentlich immer nicht so lecker wie weiß, muss ich gestehen. Ist aber auch gut.
Mhm. Ja, der ist jetzt genauso gekocht wie der weiße auch.
Er schmeckt so ein ganz bisschen nussiger, so als wäre schon ein bisschen eine Art von Soße dran irgendwie. Doch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Mhm.
Liegt vielleicht auch einfach an der Sorte, die man dann isst.
Das kann sein. So, und jetzt habe ich den roten.
Genau, der rote, das ist eine thailändische Art.
Sieht hübsch aus.
Ist ganz hübsch, ne? Finde ich auch.
So dunkelrot, so ein Ochsenblutrot.
Genau.
Fast braun. Interessant. Schmeckt ganz gut, aber der Vollkornreis hatte mehr Geschmack, habe ich gedacht. Also ist ein bisschen, sieht so toll aus, schmeckt aber unscheinbarer.
Ja, das stimmt.
Aber auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt blind verkosten würde, ob ich da irgendwas gemerkt hätte, irgendeinen Unterschied.
Aber zum Weißen wahrscheinlich schon, ne?
Zum Weißen schon, ja. Fühlt sich auch irgendwie so von der Konsistenz, die sehen so ein bisschen glatter und glänzender aus, die Reiskörner. Und so ein bisschen so schmeckt es auch, so ein bisschen fester im Biss.
Genau, das ist jetzt der schwarze Reis, da gibt es auch verschiedene Sorten. Das ist jetzt nicht dieser verbotene Reis aus China, von dem ich gerade gesprochen habe, sondern das ist ein Klebreis, ein schwarzer Klebreis, der aber auch ähnlich gesund sein soll.
Der schmeckt gut.
Ja, magst du den? Ah, schön. Ich finde, der hat so einen Nachgeschmack ein bisschen, aber insgesamt finde ich den auch sehr lecker, muss ich sagen.
Ist aber einfach für mich wie was anderes, als wenn ich Reis esse.
Das stimmt.
Also wie ein zusätzliches Lebensmittel.
Das stimmt. Man muss sich da vielleicht ein bisschen umgewöhnen auch.
Im Nachgeschmack hat er ein bisschen was Bitteres, wobei ich mag Bitter ganz gern. Ich trinke meinen Kaffee auch schwarz ohne alles. Aber so ein bisschen, ja, also wie auch wie manche Hülsenfrüchte oder so. Der ist auch so ein bisschen, doch jetzt im Mund ist er doch klebriger, also der geht schneller zu so einer Masse zusammen. Schnell heimlich noch an.
Ja, gerne.
Also, wäre für mich durchaus eine Option, würde ich sagen, meinen Ernährungsplan zu erweitern und nicht immer nur weißen Reis zu essen. Und der ist jetzt reichhaltiger, also der hat mehr Mikronährstoffe?
Ja, also schwarzer Reis hat sehr viele Antioxidantien zum Beispiel. Roter, brauner und dann weißer abnehmend jeweils ein bisschen weniger. Also je dunkler der ist, desto mehr sind drin. Und schwarzer Reis hat aber auch doppelt so viel Zink und ungefähr fünfmal so viel Eisen wie weißer Reis. Viel mehr Kalium, B-Vitamine, Vitamin E und so weiter. Also wirklich eine ganze Liste. Und mit fast allen Mikronährstoffen ist es so, dass je dunkler der Reis ist, desto mehr dann auch davon drin ist.
Es gibt ja jetzt, wenn man mal aufs Gemüse guckt, aber auch dunkle Tomaten und lila Karotten zum Beispiel. Haben die dann auch mehr Antioxidantien?
Ja, auch Mais. Also der ursprüngliche Mais war wohl auch diese dunkle Version, die es ganz selten auch immer noch mal gibt. Die Menschen fanden aber den hellen besser, weil der auch einfach ein bisschen süßer ist und so und haben dann vor allem den weitergezüchtet. Es ist dann aber auch so, dass die bunten Sorten insgesamt viele gesunde Komponenten enthalten. Und das heißt ja auch immer, dass man möglichst viel buntes Essen essen sollte, indem man einfach irgendwie viel unterschiedliches Gemüse auch isst.
Das original bunte Essen. Das ist eigentlich erstaunlich simpel und herrlich. Man kann einfach mehr ursprüngliche Sorten anbauen, sodass da mehr Mikronährstoffe enthalten sind und die Menschen dadurch automatisch ein bisschen gesünder essen. Aber es gibt da ja auch Bestrebungen, mit Gentechnik nachzuhelfen. Ich denke da zum Beispiel an den goldenen Reis.
Ja, also das ist ja eine Reissorte, die so verändert wurde, dass sie Beta-Carotin bildet. Mhm. Das ist ein Provitamin, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, über Provitamine. Und das können wir im Körper dann zu Vitamin A umwandeln. Und die Idee war, dass Menschen in Regionen mit einer einseitigen Ernährung dann da besser mit Vitamin A versorgt werden können, wenn sie diesen Reis essen. Und das könnte tatsächlich auch dazu führen, dass die Unterversorgung da stark gemindert wird. Das ist aber nicht so gut angenommen worden. Wahrscheinlich auch wegen Vorbehalten gegenüber der Gentechnik. In Großbritannien wird aber auch verstärkt daran geforscht, wie man Tomaten so gentechnisch verändern kann, dass sie mehr Vitamin D enthalten. Mhm. Und da wird ja zum Teil auch viel offener mit dem Thema umgegangen als bei uns in Deutschland.
Mit dem Thema Gentechnik.
Genau. Mhm.
Aber könnte man sowas nicht trotzdem auch mit klassischer Züchtung erreichen, also ähnliche Effekte?
Ja, also Gentechnik ist da nicht die einzige Möglichkeit. Also man kann zum Beispiel auch mit diesen klassischen Züchtungsmethoden erreichen, dass die Pflanzen mehr Vitamine enthalten. Das dauert dann nur eben einfach länger. Alistair Fernie sagt aber, dass das zum Teil auch hier dafür sorgen kann, dass es den Pflanzen selbst besser geht. Mhm. Die können dann durch mehr Vitamine größer wachsen, resistenter gegenüber Bakterien oder Kälte sein oder auch mehr Ertrag bringen, weil die Mikronährstoffe eben auch den Pflanzen selbst dann helfen.
Gesündere Ackerpflanzen und gleichzeitig gesündere Menschen, und zwar auf beiden Wegen möglich, back to nature oder durch Züchtung, also klassische oder auch neuere Methoden der landwirtschaftlichen Entwicklung. Das ist doch mal eine versöhnliche Botschaft, hinter der sich eigentlich viele versammeln lassen müssten, finde ich. Ich nehme aber mit, was den Markt der Nahrungsergänzungsmittel und ihre Umweltwirkung angeht, gibt es dringende Hausaufgaben zu machen. Liebe Forschung, guckt euch das doch mal genauer an. Selbst wenn ihr dann weitgehend Entwarnung geben könnt, das wäre dann ja umso schöner.
Das stimmt.
So, zum Schluss kommen wir jetzt hier zu unserem Lifehack für euch. Eigentlich hatten wir uns mal vorgenommen, dabei nicht zu sehr Richtung Putztipps und Kochrezepte zu gehen. Könnte ja immer so ein bisschen trutschig rüberkommen, aber in diesem Zusammenhang kann ich es doch nicht lassen, weil ich vermute, dass manche vielleicht eine ganz ähnliche Frage haben wie ich, Jasmin. Wo kriegt man denn den schwarzen Reis und den roten und wie kocht man den? Du hast eben schon gesagt, ist ein bisschen anders gekocht als weißer?
Ja, also ich habe den jetzt in einem Asialaden gekauft und jetzt auch in keinem speziellen. Den gibt es jetzt aber nicht so unbedingt im normalen Supermarkt oder so. Aber wenn man ein bisschen sucht, dann findet man den schon. Man kann sowohl den braunen, roten als auch den schwarzen Reis ähnlich zubereiten wie den weißen Reis. Mhm. Er muss nur einfach wesentlich länger kochen. Also er braucht ungefähr 35 bis 40 Minuten, bis er dann gar ist und alles Wasser aufgesogen ist und nicht nur 10 wie weißer Reis.
Und wenn wir jetzt von optimaler Nährstoffversorgung sprechen, also all-inclusive in einem Gericht sozusagen, was würdest du dann für eine Bowl zum Beispiel mit diesem schwarzen Reis empfehlen? Was essen wir dazu?
Ja, und da sind wir dann auch schon eher wieder im Bereich Lifehack. Mhm. Man kann nämlich gerade mit einer Bowl mit schwarzem Reis ziemlich gut sehr viele Nährstoffe abdecken, die man so braucht. Also zum Beispiel mit Tofu und Edamamebohnen für Protein, möglichst viel verschiedenem bunten Gemüse wie Brokkoli, Paprika, Karotten und so weiter für Vitamine, Antioxidantien, Sprossen enthalten viele gesunde Stoffe und auch viele Mineralstoffe. Algensalat enthält die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, über die wir gesprochen haben, und Jod. Und toppen kann man das dann zum Beispiel noch mit Sesam oder Sonnenblumensamen oder auch Walnüssen und da zum Beispiel ein Dressing aus Öl, Limettensaft, Sojasauce und auch Ingwer und Koriander, wenn man das mag, hinzufügen. Und wenn man jetzt ganz abenteuerlich sein will, kann man da noch fermentiertes Gemüse zufügen, also sowas wie Kimchi. Solche fermentierten Gemüse enthalten ja auch Stoffe, die besonders für den Darm gut sind.
Das Mikrobiom.
Genau. Und zum Schluss hat man dann so eine ganz wilde Bowl mit ganz vielen Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen, Eisen, Zink, Magnesium, Antioxidantien, Omega-3, Jod, Probiotika und so weiter.
Du klingst wie meine Aufzählung vom Anfang,
genau,
von dem Drogerieregal.
Genau.
Nur in einem
Nur
Essen.
Nur in einem Essen, richtig. Ja, also ich habe das gestern auch zum Mittagessen gegessen, weil ich wusste, dass wir heute drüber sprechen würden, und hat mir sehr gut geschmeckt.
Jasmin, Vielen Dank für dieses herrliche Rezept und für diese ziemlich abenteuerliche Recherche, kann man sagen. Wir danken euch natürlich fürs Zuhören. Melanie Stinn für redaktionelle Unterstützung und Marion von Klarenau für die Produktion. Alle Quellen aus Jasmins Recherche findet ihr wie immer in den Shownotes bzw. auf der Folgenseite zu unserem Podcast unter ndr.de/synapsen. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr Lob oder Kritik habt, Themen vorschlagen wollt oder sonst was, unter synapsen@ndr.de. Ich bin Corinna Hennig. In 2 Wochen gibt es eine neue Podcast-Folge. Bis dahin immer schön vielseitig essen, ist ohnehin leckerer. Und hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Raus aus der Depression mit dem Entertainer Harald Schmidt. Er ist Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention und Harald Schmidt spricht in dem Podcast mit Prominenten über ihre Erkrankung. Zu Gast in der neuen Staffel ist die Schriftstellerin Katrin Wessling.
Wenn es richtig schlimm wird, dann fange ich halt an, mir wirklich so ein Programm zu machen, auch wenn ich gar keinen Bock habe.
Ja.
Mit Bewegung, mit rausgehen, mit regelmäßig essen, mit Wohnung aufräumen, solche Sachen. Es ist schrecklich und es tut weh und ich schaff's an vielen Tagen auch nicht, aber ich weiß halt, das oder Klinik.
Raus aus der Depression ist ein Podcast von ARD Gesund. Ihr findet ihn in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört.